Ja, hallo, liebe Brand Club Zuhörer. Mein Name ist Bastian Schneider. Ich bin Vorstand des Brand Clubs und sitze hier mit Oliver Schmidt, unserem Geschäftsführer. Wir haben heute einen ganz spannenden Gesprächsgast zu Gast, den Andreas Nentwig, Geschäftsführer von Maresi Austria und dort verantwortlich ganzheitlich fürs Marketing, Sales und HR in Österreich und in Deutschland. Ich habe mal gezählt auf Basis deines Postes, lieber Andreas. Jetzt sind es 3871 Tage Maresi.
Bist du aufmerksam? Also herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Davor warst du 3856 Tage bei Nestle. Also in Summe sitzen hier heute über 30 Jahre gestandene FMCG-Erfahrung in Industrie und Handel, in verschiedensten Management- und Geschäftsführungsfunktionen mit uns am Tisch.
Das stimmt. In Wirklichkeit bin ich eine Marketingseele, deswegen freue ich mich auch, dass ich bei euch sein darf. Ich hatte damals eine BWL-Lehrerin in der Handelsakademie, die hat mir Marketing näher gebracht und ich war fasziniert. Ich bin an die WU gegangen, um dort Marketing zu studieren, war sogar 3 Jahre Assistent am Institut für Marketing und bin dann in die FMCG-Branche gegangen, die mich nie losgelassen hat. Und es gibt aus meiner Sicht keine coolere Branche, in der man arbeiten kann.
Wenn es um Marke geht, auf jeden Fall. Und genau so haben wir dich auch kennengelernt im Brand Club als leidenschaftlicher Markenmacher und Markenbotschafter. Vielleicht erinnerst du dich auch, wir hatten vor ein paar Jahren auch schon unglaublich unterhaltsame Gespräche bei dem einen oder anderen Brand Club Event. Und deswegen freue ich mich gerade besonders, dass wir jetzt in den nächsten 30 Minuten den Dialog so ein bisschen gemeinsam fortsetzen können. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich. Was hat dich denn in deinem Leben eigentlich geprägt? Wie bist du denn der geworden, der du heute bist? Geschäftsführer Maresi Austria, 30 Jahre FMCG.
Naja, das ist ein bisschen kitschig, weil es genauso abgelaufen ist wie in diesen klassischen Interviews. Nach dem Studium war die Frage, was willst du mal werden? Und ich habe gesagt, ich möchte mal Geschäftsführer in einem Konsumgüteranbieterunternehmen werden. Und das habe ich Zeit meines Lebens verfolgt. Weil ich steuere gerne, ich habe gerne Teams um mich, ich bin ein Lehrer. Wenn du jetzt 60 bist, dann bist du auch schon mehr Lehrer als Manager, weil die Generationen hinter dir, die müssen ja nachfolgen. Und Marketing ist für mich absolut faszinierend, weil es eine wunderschöne Art ist, Menschen etwas Gutes zu tun. Ja, also Menschen Emotionen zu vermitteln, Wohlfühlmomente zu vermitteln. Und das habe ich Zeit meines Lebens versucht.
Hören die denn noch zu? Du hast gerade so schön gesagt, jetzt bist du immer mehr, rutschst du in die Lehrerrolle rein. Hören die denn noch zu?
Ja, das ist ganz spannend. Also es gibt für die ganz Alten unter uns, es hat einmal einen Finanzminister gegeben, der hat Hannes Androsch geheißen. Mittlerweile ist er, glaube ich, ein sehr wohlbekannter und gut bestallter Unternehmer, der alle möglichen Fäden zieht. Und der hat gesagt, du erkennst einen guten Manager daran, wie viel Nachwuchs er gezogen hat. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich bin mittlerweile 60, vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren habe ich den Älteren sehr fasziniert zugehört, weil sind ja alles Zeitzeugen. Und ich bin jetzt halt ein großer Zeitzeuge. Und ich bin draufgekommen, dass es nicht peinlich ist, die Vergangenheit herzunehmen, um den Kids was zu lernen. Und ich darf zu allen Kids sagen, weil meine großen Kinder sind mittlerweile schon jenseits der 30. Das heißt, ich habe ein Team, das eigentlich aus lauter Kindern besteht, aus meiner Sicht. Und und die Geschichten sind dann relevant, wenn man sie in die Jetztzeit übersetzt. Ja, und ich bin zum Beispiel ganz stolz drauf. Ich bin nach 20 Jahren wieder zurück zu Maresi gekommen. Ich habe Maresi damals verlassen. Da war ich Marketing und ich wollte unbedingt in Sales gehen, weil ich gesagt habe, ich möchte selber wissen, was die Kunden sagen und mir das nicht vom Vertrieb sagen lassen. War eine ziemlich große Runde, die ich dann gedreht habe. Und jetzt bin ich nach 20 Jahren zu Maresi zurückgekommen. Ich kannte dort niemanden mehr, außer meiner Geschäftsführungskollegin. Aber die Kultur war noch da, der Mindset war noch da. Und was noch viel lustiger war, es waren Produkte, die ich in den 1990er Jahren eingeführt habe, auch noch da. Ja, und das kann manchmal stolz machen, manchmal ist es auch ein bisschen creepy. Und wenn du verstehst, dass sich einfach die Welt weiterdreht, und du einfach kontinuierlich prüfst, ob das, was du tust, noch relevant ist, dann kommst du einfach drauf, dass sich die Welt bei Fast Moving Consumer sehr schnell dreht. Aber die Werte und der Sinn unseres Tuns hat sich nicht geändert. Ja, das ist
Ja,
dieses
was,
Well-Being, ja.
sorry, wahrscheinlich kann man sagen, dass Marken natürlich da die Konstante sind, ja, in diesem schnell drehenden Bereich und so wie eigentlich überall, ja, wo viel Dynamik herrscht. Du hast mich übrigens vorhin erinnert an die vielen Menschen, die ich auch ausgebildet habe als Selbstständiger. Das ist manchmal auch schmerzhaft. Aber wahrscheinlich gehört das dazu. Ja. Ich würde gerne auf einen Punkt gleich kommen. Ich weiß, ich hoffe, ich spreche jetzt nicht zu so sehr vor. Aber die Vergangenheit ist natürlich immer mit den Marken und mit den Werten und mit Verhaltensweisen verbunden von Konsumenten, die ja sich auch nicht so schnell ändern, wie wir wissen, ja, weil eine Marke, die ich vor allem jetzt für Ernährung verwende, ist ja etwas, wo man dann schon gerne dran hängt. Aber da kannst du uns vielleicht auch noch ein paar Daten geben. Aber ich würde gerne mal kurz in die Zukunft sehen. Ich habe jetzt eine Studie entdeckt, die ganz, ganz neu ist von Accenture, die heißt Shopping Without Shopping. Und in der geht es im Wesentlichen darum, dass die Technologisierung, also bis hin zu künstlicher Intelligenz und natürlich die Nutzung von sozialen Medien etc., das Kaufverhalten völlig verändert und zwar in einer Geschwindigkeit, wie es bislang noch niemals da war. Also die Theorie, um das kurz zu machen, ist, wir werden sowas wie Kuratoren haben, die im Wesentlichen für uns unsere Konsumprodukte einkaufen werden. Und mich würde interessieren, wie aware seid ihr dieser Entwicklung gegenüber? Und vor allem, wie öffnet man sich denn als, ich sage jetzt mal, Unternehmen, das sehr etablierte, wie du erwähnt hast, über mehrere Jahrzehnte teilweise Marken, wie öffnet man sich diesen unglaublichen Umwälzungen?
Naja, also das hat sich nicht geändert. Ja, man ist am Puls der Zeit, wenn man am Puls der Wünsche der Konsumentinnen ist. Ja. Und ich bin ganz stark auch in der ECR-Initiative und die Frage ist immer, was ist denn jetzt die Consumer Response und was ist die Consumer Action? Faktum ist, wir fürchten uns zu Tode vor Amazon-Freunden, wir fürchten uns zu Tode vor künstlicher Intelligenz. Wenn man sich das für Lebensmittel, insbesondere für impulsbehaftete Produkte anschaut, also das ist unter 1%, was wir hier umsetzen gehen. Ja? Also unsere stärkste Marke ist Knabbernossi. Ja? Knabbernossi wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das kaufst du nicht in Amazon, das lässt du nicht von Lieferando geben, sondern da geht es um die Touchpoints. Ja, und die Touchpoints, vor allem in Österreich, wir haben jetzt gerade bei den Nachrichten wieder gehört, wie dicht unsere Supermarktnetze sind. Du musst den POS rocken, du musst dort rocken, wo die Shopper einkaufen, ja, du musst dort die Impulse setzen. Ja. Und das sind teilweise Kleinigkeiten. Ja. Also wir haben mit Knabbernossi ein Produkt, das ganz, ganz stark impulsgesteuert ist. Und wir können quasi anhand der Platzierungen in den Geschäften, egal ob das jetzt ein Supermarkt ist, eine Tankstelle, ein Kiosk, einfach erkennen, je mehr Touchpoints, desto mehr Möglichkeiten zu verkaufen. Und das ändert sich nicht. Ja. Ich habe 2 Jahre bei Maas verbracht. Die Familie Maas hatte nur immer ein Ziel. Wenn du Lust hast auf einen Schokoriegel, darfst du nicht mehr als 100 Meter gehen, um einen Maasriegel zu finden. Ja. Das hat sich nicht geändert. Ja. Jetzt das Shoppingverhalten und ich komme jetzt vielleicht ein bisschen Stakeholder-Management. Aus meiner Sicht gibt es schon einiges an Gefahren. Das sind aber nicht die Konsumentinnen, von denen die Gefahr ausgeht, sondern das sind andere Stakeholder. Also ich registriere quasi mit Entsetzen, um nicht zu sagen mit Sorge, Ambitionen, Werbeverbote auszusprechen gegenüber Kindern. Ich registriere mit etwas Unverständnis, dass die WHO Richtlinien rausgibt, wie viel Fett, Zucker, Salz in einem Produkt drinnen ist und das dann relativ unreflektiert von Foodwatch ausgekippt ist. Ja. Das heißt, ich bin jetzt plötzlich ein böses Produkt, weil ich mit Knabbernossi Kinder anspreche. Es ist ein Produkt, der eine Kernzielgruppe zwischen 6 und 12 ist. Wenn ich die nicht anspreche, dann kann ich das Produkt vergessen. Oder wenn es Richtlinien gibt, die in Richtung Verpackung gehen, die in Richtung Verwendung von Rohstoffen geht, in einem Maß, dass man sagt, das ist extrem restriktiv, extrem regulierend und komplett vorbei an den Wünschen der Konsumentinnen. Ja, das sind so Dinge, wo ich sage, das beschäftigt mich in der Zukunft mehr, als dass ich meine Konsumentinnen nicht mehr erreiche. Ja, ich erreiche sie.
Da sprichst du ja ein wirklich anspruchsvolles Thema an, was ja die Rahmenbedingungen eures Geschäfts und am Schluss dann auch, also es geht ne, so sozusagen bis hierhin hinein in die Produktspezifikationen, euch fremdbestimmen kann, auf eine gewisse Art und Weise. Welche Handlungsräume habt ihr denn da überhaupt, da für die Interessen von euren Marken zu handeln und euch zu behaupten?
Also grundsätzlich, natürlich halten wir uns auf Punkt und Beistrich nach dem Gesetz, ja, egal ob das die Deklaration oder die Zusammensetzung eines Produktes ist. Aber noch einmal, ich muss nicht auf jeden Stakeholder eingehen, der mir was Böses möchte. Ja, und ich bleibe jetzt noch einmal, das war jetzt ein bisschen verklausuliert in der Intro. Die WHO hat gewisse Werte, die Salz und Fett pro 100 Gramm Produkt definiert. Ja, und jetzt hat ein Knabbernossi 12,5 Gramm ein Würstchen. Das heißt, um diese Werte zu erreichen, müsste sich ein Kind auf dem Stück mal 8 Würstchen reinstopfen, damit sie diesen Wert überhaupt erreicht. Ja, und das meine ich mit unreflektiert. Auf sowas kann ich nicht reagieren. Weil, dass wir so wenig Fett wie möglich, so wenig Salz wie möglich drinnen haben, ist okay. Aber die Konsumentinnen gehen nach Geschmack. Ja? Und ich mache mir das Produkt jetzt nicht kaputt, indem ich im vorauseilenden Gehorsam Empfehlungen erhalte, die das Produkt quasi unmöglich machen. Ich erzähle noch etwas. Ja? Wir haben im letzten Jahr, weil Knabbernossi ein Kinderprodukt ist, weil Schule ganz, ganz wichtig ist, eine Back-to-School-Promotion gemacht mit unserem Kooperationspartner Jolly, der Marktführer in dem Bereich ist, haben uns gefreut, dass das wirklich eine gute Sache war. Und dann hat Foodwatch uns angegriffen und und uns zum Werbeschmäh des Monats gemacht, weil wir Kinder ansprechen, weil wir eine Comicfigur verwenden, weil wir Kinder manipulieren, indem wir zum Beispiel Heftetiketten mit einem Knabbernossi drauf beigelegt haben. Das heißt, wir missbrauchen Kinder für Werbung. Und da hört sich bei mir das Verständnis ein bisschen auf, weil auf der anderen Seite ist diese Verkaufsmaßnahme bei den Konsumentinnen extremst gut angekommen und wir haben ein All-Time-High, was Umsatz betrifft. So was mache ich jetzt im Stakeholder-Management. Ja? Ich bleibe ganz, ganz stark an den Konsumentinnen dran. Ja? Würde meine Konsumenten sagen, hey, das Produkt, und ich springe jetzt, Maresi, die Maresi Alpenmilch, da gibt mir der Konsument oder die Konsumentin zu verstehen, nicht böse sein, aber das ist ungefähr so attraktiv wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Weil wir schäumen, keine Ahnung, oder wir nehmen ein Kapselsystem oder wir nehmen Milchalternativen. Das heißt, bei Maresi, bei dem Produkt selbst, bei der alten Milch, habe ich einen Lebenszyklus, der schaut genauso aus wie in diesen klassischen Büchern mit Ende. Ja? Und das ist jetzt genau das, was ich gemeint habe. Ja? Also bei Knabbernossi habe ich um die Zukunft keine Angst. Auch wenn die Veganer jetzt ganz stark gehypt werden, ich verkaufe immer noch 40 Millionen Stück, Tendenz steigend, weil es halt eben nicht nur Veganer gibt. Solange mir der Konsument nicht signalisiert, ich bin mit der Qualität oder mit der Innovation oder mit der Kommunikation deiner Marke nicht zufrieden, gehe ich den Weg. Und da muss man halt auch ein bisschen breitere Schultern zeigen.
Jetzt sind wir uns ja alle einig, dass, dass es super ist für eine Marke und total richtig, wie du es beschrieben hast, dass man nah an den Bedürfnissen seiner Kunden ist. Jetzt gibt es aber da ja eine feine Grenzziehung, eine feine Linie zwischen, was der Kunde gerne hätte und was am Ende auch gut für ihn ist.
Da möchte ich jetzt noch was draufsetzen, weil das, was ich vorhin angesprochen habe, eben dieses Thema Contextual Commerce oder kontextualer Handel, der zielt ja auch genau darauf ab. Ja? Also glaubst du wirklich, dass wir in 10 Jahren immer noch diese Handelsstruktur haben werden im Einzelhandel, wie wir sie heute haben? Und dass die Menschen weiterhin alle und die Konsumenten darüber erreicht werden können und dass du einfach am POS dich richtig positionierst. Das sehe ich nämlich eher als, das ist halt das Modell, das heute funktioniert noch. Das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang funktionieren. Aber das Neue, das kommt, das ist ja eigentlich das Spannende, nämlich eben KI, die dir vielleicht sagt, wie dein Lifestyle ausschauen muss, wie du dich ernährst, welche Produkte du wie oft kaufst und nicht, damit du gesund bleiben kannst. Soziale Medien und Gruppen da drinnen, die eben diesen Lifestyle dann auch vertreten und eben auch die Marken, die sich dann dort auch wiederfinden. Also ich glaube, das sind doch die Herausforderungen. Oder wie siehst du da den Zusammenhang?
Also ich habe vor einiger Zeit den Horst Junior gehört und der hat ein nettes Chart gezeigt, wo auf der einen Seite eine Zeitschrift war, da ging es um vegan und vollen Hype und daneben hat es eines gegeben, das ging um heftige Steaks, Grillerei. Ja, es könnte schon sein, dass im Zuge der sozialen Medien, wo die Öffentlichkeit, die Medien, alle Stakeholder die Möglichkeit haben zu sagen, was sie denken, sich die Art der Kommunikation ändert. Aber es ändert sich die Art der Kommunikation, aber nicht die Art, Produkte zu wählen. Ja, ich glaube, dass auch in Zukunft es nicht so ist, dass wir zu 100% von vernunftgetriebenen Systemen uns beeinflussen lassen. Ja, ich glaube nicht, dass das... Es geht hier nicht um eine Heizung oder es geht hier nicht um Stromsparen, es geht hier um Indulgence, um Treatment. Es ist in der Prohibition auch der Alkoholkonsum nicht komplett verschwunden. Also es gibt aus meiner Sicht immer eine Strömung und da ist auch eine Gegenströmung. Ja? Also ich glaube nicht, dass wenn jemand sagt, ey, du solltest kein Gulasch essen, weil das ist für dich nicht gut, dass deswegen 100% der Leute kein Gulasch mehr essen. Ja? Also wenn man sich anschaut, ja, wir sind im Vivatis-Konzern, ich habe eine Schwestergesellschaft, die Firma Gourmet, die macht Kantinenverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung. Ja? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in dem Land, in dem wir wohnen, Schnitzel immer noch die beliebteste Hauptspeise ist oder die beliebteste Verpflegung, egal ob ich in der Kantine sitze oder im Wirtshaus bin. Also das heißt, ich glaube nicht, dass diese Entwicklung, die es natürlich gibt, dazu führt, dass sich Konsumverhalten, was Essen betrifft, ja, und was impulshafte Snacking betrifft, so massiv ändern. Ja. Mhm. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ich habe 2 Jahre bei Mars gearbeitet und wir haben in einer relativ hart umkämpften Kategorie, nämlich Schokoriegeln, wirklich um Facings gekämpft. Ja. Gleichzeitig sind ein Gang weiter in jedem Supermarkt plötzlich die gesunden Riegel entstanden. Die hatten 2 volle Meter von oben bis unten und da war jedes nur halbwegs vernünftige Start-up dabei. Ja. Wenn du dir heute den Markt anschaust, dann siehst du natürlich, dass die gesunden Riegel gewachsen sind, aber nicht einmal ansatzweise in dem Maße, wie man es vermuten könnte. Ja? Also wie gesagt, wenn ich mir die öffentliche Diskussion anschaue, in welche Richtung das geht, was gesund ist, wenn ich mal anschaue, ich weiß nicht, Villa Planzilla, ja, verbringt es heute mal einen halben Tag und schaut euch die Konsumenten, den Traffic an und dann schaut euch daneben, das ist ja der Billa Plus, gleich an, was dort rausgeht. Ich glaube, dass es wichtig ist, solche Dinge zu diskutieren, aber ich glaube weiterhin, dass es nicht so ist, dass man sich fürchten muss. Ja? Und das kommt wirklich jetzt auf die Kategorie an. Bei Tiernahrung würde ich das wieder ganz anders sehen. Ja? Weil bei Tiernahrung sagt die Katze nicht, ich habe heute Lust auf ein Leckerli, sondern da sagt die Einkäuferin, die Tierhalterin, was ist gut. Und da geht es natürlich um Gesundheit. Ja? Da ist das Thema Gesundheit stark. Da ist interessanterweise auch der Bereich online viel, viel stärker, weil dort der Auswahlprozess sehr vernunftgetrieben ist. Ja? Also wäre in den Kategorien Impulsprodukte, Snacking bei den Menschen, die Vernunft da, dann würde keine Tankstelle irgendein Produkt verkaufen. Das kostet dort dreimal so viel wie beim Billa. Ja? Oder ich weiß nicht, wir leben in einer Zeit, wo man auf der einen Seite darüber diskutiert, dass die Butter jetzt um 10 Cent teurer ist. Ich registriere aber im Bereich Horeca-Preise, wo du sagst, Wahnsinn, was da abgeht, wie teuer das geworden ist. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass weniger los ist in den ganzen Restaurants und Restaurants. Ich rede jetzt nicht von den Top-Restaurants. Es ist ja egal, ob das jetzt eine Kette ist oder irgendein ein Imbiss oder was auch immer. Also offensichtlich treibt die Menschen, wenn es um Essen und Trinken geht, doch etwas mehr als allein die Vernunft. Ja.
Ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil es ist ja die Convenience. Und ich habe diese Aussage schon ein paar Mal gebracht, aber Jeff Bezos wurde mal gefragt, was in 10 Jahren sein wird. Und er hat gesagt, falsche Frage, weil die Frage ist nicht, was sich verändern wird, das wissen wir alles nicht so genau. Aber richtige Frage ist, was bleibt gleich? Und da hat er drauf gesagt, ich glaube, das, was gleich bleibt, ist, dass die Menschen eine große Auswahl an Produkten haben wollen zu günstigen Preisen und die wollen sie ganz schnell geliefert haben. Und das ist ja das, was du eigentlich ansprichst. Also du sprichst ja an, dass die Menschen natürlich auch im Handel, auch im FMCG, die wollen Convenience. Ja? Und da denke ich mir halt, und das wäre jetzt meine quasi Gegenposition, ich denke mir, die Convenience bleibt gleich. Ja? Aber wenn ich halt einen Assistenten habe, der mir genau das Würstchen mit dem Geschmack, den ich liebe, bringt, ja? Und sagt, und schau mal, aber das ist aber gesünder als Knabbernossi, ja? Also es ist jetzt mal einfach meine Hypothese, dann werden wahrscheinlich viele sich darauf einlassen und sagen, dann probiere ich das gerne aus. Ja? Und überlassen dem dann auch, das ist eben diese Theorie auch aus dieser Studie, die Entscheidung. Ja? Genauso wie eben beim Tierfutter, wie du sagst. Ja? Das ist ja alles Convenience in Wahrheit, dass ich das online bestelle, weil da möchte ich jetzt nicht extra nochmal eben DM, Biber, wo auch immer hingehen. Ja? Das
Ja,
ist erst meine
aber
Hypothese.
das ist ja eine Diskussion, die können wir jetzt in den 30 Minuten, wo ich schon eine Zeit lang vorbei ist, nicht führen. Aber die Frage lautet ja, lasse ich meinen Kühlschrank, die Siri oder irgendeine andere künstliche Intelligenz entscheiden, was ich esse? Ja, also vielleicht bin ich da noch zu traditionell. Ja, wir haben jetzt gerade eine sehr, sehr junge Brandmanagerin eingestellt, neu für Knabbernossi. Und die haben wir genommen, weil sie komplett energetisiert in diesen Interviewprozess hineingegangen ist und erzählt hat, dass sie als Kind in einem Baumhaus Knabbernossi gehortet hat, weil das durften sie kaufen und so weiter. Also da ist so viel Emotion drinnen, da ist so viel ja, Wellbeing drinnen, dass ich mich wirklich weigere. Ich verstehe Gesundheit, ja. Also ich würde verstehen, dass man sagt, hey, ich habe ein Cholesterinproblem, ja, zeig mir mal, was ich nicht essen soll, ja. Ich ordere jetzt eine Basenbox, weil die sagt mir dann, was ich jeden Tag esse. Oder ich sage meiner Frau, du, ich möchte abnehmen, check meinen Speiseplan. Aber am Ende des Tages glaube ich immer noch daran, dass der Genuss ein wesentlicher Wellbeing-Faktor ist in unserer Welt. Deswegen bin ich auch im Food, ja. Also ich würde es unsexy finden, für Telefone, Solaranlagen oder andere Dinge zu arbeiten, weil ich also dieses Tasting, dieses mit allen Sinnen ein Produkt erleben, das hast du halt in unserer Branche sehr stark.
Das würde auch unser Kater bestätigen. Du hast ja gerade von Katzennahrung gesprochen und der bettelt zum Beispiel ständig um einen neuen Sticky, ne?
Ja.
So. Und aber auch weil wir ihn dazu erzogen haben. Also gerade finde ich im Bereich von Nahrung funktioniert ja dieses Reproduktionsprinzip sehr schön.
Ja,
Wo
also
man sich ja so auf sowas Eingeschwungenes verlassen kann, sondern auch ein eingeschwungenes Verhalten. Und was mich jetzt mal interessieren würde, wie managt ihr das? Weil du hast ja erzählt, bei Marisi ist ja über Jahrzehnte hinweg vieles richtig gemacht worden, ne? Dass da Marken, die es früher noch gab, heute noch mit so einer unglaublichen Emotion auch verbunden werden. Wie managt ihr so dieses Spannungsverhältnis aus bestätigen und bewahren und dann aber zum richtigen Zeitpunkt, wenn es für den Kunden gut ist, auch was Neues einführen? Also eben also, nicht Zukunftsinstitut zu weit in die Zukunft reisen, sondern da im Heute sein und das Geschäft machen.
Ich weiß nicht, ob das alle Hörerinnen wissen, aber die Maresi hat keine eigene Produktion. Wir sind ein Markenartikelvertrieb und wir suchen uns Produzenten, so wie wir das brauchen. Mhm. Das heißt, ich habe keinerlei Restriktionen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, dass wenn ich nicht selber der Produzent bin, ich ein zusätzliches Glied in der Wertschöpfungskette bin und ich werde nie Preisführer sein. Und diese Erkenntnis bringt dich ganz klar zu einer Strategie, die heißt Qualität und Innovation. Ja, das ist bei uns in den Strategien ganz klar verankert. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir innovativ sind. Auch das werden die wenigsten wissen, den Eiskaffee im Becher hat die Maresi erfunden. Das Snackwürstchen hat die Maresi erfunden. Wir sind in den Kategorien, wo wir sind, zum Beispiel eine Marke, die niemand mit Maresi verbindet, die ist die Marke Shang-Chi, Asia Nummer 1, das sind die schwarz-roten Packungen, sage ich immer wieder dazu, mit Kokosmilch, Nudeln, Öl, alles Möglichen. Das sind Kategorien, die leben von Innovation. Das heißt, ich habe ein ganzes Team, sowohl im QM, QS als auch im Brandmanagement, die nichts anderes tun, als zu sagen, was können wir in Innovationen bringen. Und das Spannende ist ja, du musst ja die Konsumenten überraschen. Wenn du sie fragst, was sie wollen, kriegst du ja nicht wirklich Innovatives. Ja?
Nein. Ich also sage dazu heißt, immer erwartungskonform überraschen.
Genau, richtig. Es ist teilweise so, dass wir Produkte eingeführt haben, wo wir dann gesagt haben, boah, das geht gar nicht. Ja? Und dann sind wir einfach draufgekommen, ist zu früh. Ja, die Konsumentinnen sind nicht reif dafür, das heißt, da müssen wir zurückgehen. Also Innovation ist ganz, ganz stark. Ja. Und das Zweite ist, auch dass da vielleicht jetzt kein Missverständnis entsteht, ein ganz ein wesentlicher Baustein in dem ganzen Marketing-Mix ist natürlich die Kommunikation. Ja. Und das, was jetzt bei Knabbernossi sich abgespielt hat, keine Ahnung, seinerzeit im Fernsehen in den 1990er Jahren und im Radio, ja, jetzt vielleicht noch im Plakat ist, das geht ab nächsten Jahr fast zu 100% in Social-Media-Aktivierung. Ja, mit klassischen, wo du sagst, okay, ich drehe nicht meinen klassischen Spot, sondern da gibt es Events, da wird mitgedreht, das wird dann teilweise einfach dann verwendet. Also das heißt, die Ansprache der Konsumentinnen geht schon, ist schon stark am Puls der Zeit. Ja. Ich nehme eine andere Marke, die bei uns, wir haben ja nicht nur eigene Marken, wir haben auch Partnermarken im Vertrieb und wir sind ein guter Distributeur für PepsiCo, für Lays. Also da habe ich natürlich auch ganz andere Partner, die hier die Zukunft rocken. Also wir hatten schon YouTube-Commercials, da war das bei unseren Marken noch nicht wirklich ein Thema. Also das heißt, auch das ist Stakeholder-Management, dass du von deinen Markenpartnern lernst und die innovativen Sachen einfach mitnimmst. Ja?
Leuchtet ein. Wie macht ihr das denn? Also reaktiv dem Markt hinterherlaufen geht ja dann in einer derartigen In einem derartigen Geschäftsmodell funktioniert nicht. Jetzt hast du schon gesprochen. Zeit voraus ist auch schwierig. Worauf kommt es denn da jetzt an? Also sind so die Erfolgsprinzipien bei euch, sozusagen genau diesen richtigen Moment zu erwischen? Die richtigen Aktivitäten, die richtigen Botschaften für die richtigen Produkte, die richtigen Innovationen zur richtigen Zeit?
Also wir sind ganz stark in Kontakt mit Marken, Partnern beziehungsweise Produzenten. Ja. Das heißt, das, was technisch abläuft, ja, egal in welcher Art von Produktion das ist, das kennen wir und verstehen wir und das transferieren wir dann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir machen mindestens zweimal im Jahr Konzepttests, wo wir einfach neue Konzepte mal auf grundsätzliche Akzeptanz abtesten. Könntest du das vorstellen? Wäre das interessant? Die klassische MAFO, ja. Natürlich machst du sie online und nicht mehr so wie früher. Also das heißt, wir sprechen sowohl mit den KonsumentInnen als auch mit den Produzenten. Natürlich Produzenten nicht nur von Produkten, sondern auch von Packungen. Das heißt, Wir sind auf allen Messen, egal ob das jetzt eine Private Label Messe ist, ob das jetzt eine Anuga ist, ob das irgendwelche technischen Messen sind, um einfach zu lernen. Ja? Also das klassische Scouting, um es mal so zu subsumieren. Ja? Und wir haben, wie gesagt, eben das Privileg, dass wir jetzt, weil wir keine eigene Produktion haben, nicht sagen müssen, naja, wir haben da etwas gesehen, wie könnten wir das selber produzieren, sondern wir suchen uns dann gleichzeitig ja auch gleich die nötigen Partner dazu. Und das macht uns relativ schnell. Und es macht uns auch kompromisslos, weil wenn du von Konsumentenseite kommst und sagst, ich hätte gerne dieses Produkt, ja, und du hast keine Ahnung von Produktion, dann hast du auch keine Limitation, sondern da suchst du dir jemanden und sagst, hey, ich hätte das gerne. Ja,
ja, aber jetzt könnte ja in diesem Scouting-Prozess, den du beschreibst, entstehen ja unglaublich viele verschiedenste Insights und Informationen. Also wie stellt ihr denn jetzt sicher im Rahmen der Verdichtung und dem, also indem ihr das verdaut, dass ihr da die richtigen Entscheidungen treffen könnt?
Also ja, ich stelle mir sicher, wie arbeiten wir? Also grundsätzlich, wir haben einmal zwei getrennte Teams. Ich habe ein gesamtes Marketing-Team für Partnermarken. Da geht es eher um Customizing. Da geht es eher darum, habe ich jetzt eine internationale Marke, wie passt die zu Österreich? Und ich habe ein eigenes Team mit Product Management, Brand Management, wo es um die eigenen Marken geht. Das ist einmal getrennt. Das zweite ist, wir arbeiten in Business-Teams. Das heißt, das Marketing arbeitet nie alleine, sondern es ist von Anfang an immer auch der Vertrieb dabei. Es ist immer QM, QS dabei und es ist auch immer Qualitätsmanagement dabei, weil Marketing könnte natürlich abheben, Vertrieb schafft es wieder, das Ganze auf den Boden zu bringen. Und ich habe kein Key-Account-Management-System im klassischen Sinn, sondern ich habe Key-Account-Manager, die für Marken verantwortlich sind, also Category-Manager. Das heißt, ich habe ein Team, das die gesamte Wertschöpfungskette quasi managt und dann gemeinsam entscheidet, welche Projekte verfolgen wir, welche Marken priorisieren wir. Und das funktioniert gut.
Ja. Diese vernetzte Organisation, habt ihr die schon immer oder ist das, habt ihr die in den letzten Jahren erst aufgebaut? Seit wann gibt es Silos nicht mehr bei Marisi?
Also ich bin 2019 als Geschäftsführer angestellt worden. Und ich habe sofort damit begonnen, ja, weil ich das System auch schon bei der Nestle eingeführt habe, weil eine Matrix-Organisation, wo die einen in Kunden denken und die anderen in Marken, funktioniert nicht. Ja. Ich gebe ein Beispiel aus meiner Nestle-Welt, die du auch angesprochen hast. Klassisch, viertes Quartal des Jahres, der zuständige Verantwortliche für Schokolade sagt, hey, das ist mein Quartal, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und der Key Account Manager von der Rewe sagt, nicht böse, denn ich brauche Umsatz und Umsatz mache ich mit Nescafé. Ja. Es kann nicht funktionieren. Ja. Und dadurch, dass im Business-Team, also das Marketing ist, wenn du so willst, der Kontakt zu der Lieferantenseite. Das Key Account Management, Category Management ist der Zugang zur Kundenseite. Beide haben den Zugang zur Konsumentenseite. Das ist wirklich so ein schönes Triangle. Und nur dann, wenn alle der Meinung sind, das passt jetzt, dann passt es auch.
Aber ist das eine demokratische Entscheidung? Also wer hat die Verantwortung am Schluss?
Naja, die Verantwortung hat immer der Geschäftsführer, das ist leider so.
Andreas.
Also wir haben, wenn du so willst, einen auch mit der Vivatis gemeinsam weiterentwickelten Prozess. Das ist ein klassischer Big-Picture-Prozess mit verschiedenen Gate-Stages. Ja. Und da sind die jeweiligen Stakeholder drinnen und das ist wie ein Hürdenlauf. Ja. Also du kommst mit einem Check-In-Gate und dann gibt es ein Pitch-Gate, wenn es darum geht, die Budgets frei zu kriegen. Dann gibt es ein Go-Live-Gate, wenn es darum geht, wirklich umzusetzen. Und da musst du natürlich dann schon an der Geschäftsführung vorbei. Ja? Aber wie gesagt, ich rede dann nicht mit dem Vertrieb oder mit dem Marketing, sondern das Business-Team kommt als solches. Ja? Mhm. Und meine Erkenntnis ist die, dass das Business-Team manchmal strenger ist, als ich es sein würde. Ja? Weil der Key-Account-Manager, wenn der Key-Account-Manager, und das ist auch eine spannende Geschichte, die erste Hürde zum Markt ist der Vertrieb. Wenn du den Vertrieb nicht überzeugst, dass das Produkt gut ist, dann wird dir der Vertrieb beweisen, dass das Produkt nicht geht, ja, weil er wird es nämlich relativ unmotiviert vermarkten.
Ja? Er hat es in der Hand.
Genau, wenn aber der Vertrieb Teil des Dienstesteams ist und weiß, ich gehe jetzt mit dieser Trade Story dann auch zum Handel raus, ja, dann reagiert er schon anders, ja. Und ja, das funktioniert grundsätzlich gut. Wir sind natürlich, auf der einen Seite haben wir den Vorteil, wir sind eine kleine Organisation. Also ich habe in Österreich 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon allein 10 im Außendienst arbeiten. Wir sind sehr vertriebs- und marketinglastig. Und zum anderen, und das ist jetzt halt auch ein Privileg, hat mich noch keiner gefragt, warum bist du eigentlich zu Maresi zurück, wenn du bei Nestle warst? Maresi ist einer der wenigen Markenartikelunternehmen, die ihre Entscheidungen hier treffen. Ja, also ich habe die Vivatis, ich habe mit dem Gerald Hackl einen sehr verständigen und kompetenten Chef, der der Vorstandsvorsitzende der Vivatis ist. Der hat sein Geschäft gelernt, der war Geschäftsführer bei EFCO, der hat gute Kontakte zum Handel. Das ist nicht so, wie wenn ein Team Europazentrale einfliegt nach Österreich und du musst denen dann einmal erklären, was Österreich ist, wie wir ticken und welche Kategorien wir haben. Also das heißt, wenn du wirklich, und das ist das, was mir an meinem Job so Spaß macht, die volle Entscheidungsgewalt hast. Ja? Ich entscheide quasi mit meinem Team, ob wir eine Marke in die Distribution nehmen, ob wir ein Produkt lancieren und so weiter. Und das hat auf der einen Seite eine hohe Motivation, auf der anderen Seite natürlich auch eine hohe Verantwortung.
Ja, und das ist auch eine gewisse Komplexität, die dann da einhergeht. Wie stellt ihr diese Integration denn sicher? Also wie stellt ihr sicher, dass dann da nicht alle im Streit sich nicht einigen können und das Business-Team sich in dem Sinne gegenseitig lahmlegt?
Sie haben gemeinsame Ziele.
Okay.
Ja, also der Vertrieb hat dieselben Ziele wie das Marketing. Und es ist nicht Umsatz,
Also auch die
sondern es
Incentivierung ist.
das Bonussystem ist dasselbe. Mein Vertrieb hat gelernt, dass es nicht Umsatz ist, sondern Deckungsbeitrag, weil wir leben nicht vom Umsatz, sondern vom Deckungsbeitrag. Und alle sprechen als Marke. Ja, also wir haben unsere Planung nach Marken, wir haben unsere Umsetzung nach Marken, wir haben unser Reporting nach Marken. Ja. Und da gibt es ein gemeinsames Verständnis. Das heißt, wenn wir die Marke gemeinsam voranbringen, dann müssen wir gemeinsam am Strand ziehen. Da ist jetzt nicht wirklich die Zeit für Befindlichkeiten. Ja. Weil es kann der Vertrieb nicht sagen, ich habe euch ja gleich gesagt, das funktioniert nicht, weil sie sitzen am Tisch. Es kann das Marketing nicht sagen, ich weiß nicht, was der Handel will, weil der Vertrieb sagt es ihm. Ja? Also das ist eher die Geschichte. Das bringt mich übrigens noch zu einem Thema, das ich kurz ansprechen würde.
Machen wir
Eine der
gerne.
großen Gefahren, die ich sehe, ist immer noch der Kunde, sprich der Handel und die damit einhergehende Politik der eigenen Marken des Handels. Ja? Früher haben wir gelernt, die Marke steht neben der Eigenmarke, möge der Bessere gewinnen. Heute lernen wir, es gibt Kategorien, wo der Handel entscheidet, er führt keine Marke mehr, sondern ausschließlich Eigenmarke. Da bin ich jetzt dann wieder beim Oliver, dann sage ich, hast du nicht Angst, dass Supermarkt nicht genug ist? Ich habe mehr Angst, dass Supermarkt nicht mehr available ist. Ja.
Also ich habe das mit einigen Branchen auch diskutiert. Ich finde immer, dass die meisten nicht vorbereitet sind darauf. Also Direct to Consumer ist das Thema meiner Meinung nach für die Zukunft. So wird die Zukunft aussehen. Aber es ist immer wieder interessant zu sehen, dass natürlich die funktionierenden Strukturen natürlich so weit aufrechterhalten werden, solange sie natürlich noch eben die Profitabilität bringen, ja, die Margen,
Ja.
klarerweise. Ja, der Deckungsbeitrag, der ist natürlich ganz entscheidend. Aber ich finde, man hat einfach die Verantwortung, zu sehen, was für eine Veränderung kommt. Meiner Meinung nach ist das, du hast es gerade angeschnitten, unausweichlich. Also die der LEH und auch andere, übrigens andere mehrstufige Vertriebsstrukturen gehen ja alle dazu über, Eigenmarken zu bringen. Und damit ist dann die Marke, das ist halt meine Hypothese, ja, auf sich gestellt und muss sich ihre eigenen Vertriebswege aufbauen. Ich glaube, das ist alternativlos. Ja. Aber wir werden es eh sehen, was
Ja,
es bringt in den nächsten 10 Jahren.
also ich glaube, dass es wichtig ist und da haben wir natürlich auch ein Privileg bei Maresi, du musst die A-Marke sein. Ja? Und bei aller Wertschätzung für unsere Handelspartner und ich halte grundsätzlich sowohl bei der Rewe als auch bei der Spar das, was sie mit ihren eigenen Marken machen, für durchaus smart. Ja. Aber ganz ohne Marken werden sie nicht auskommen und du darfst halt nicht die C- oder die D-Marke sein, du musst die A-Marke sein. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Inzersdorfer, wo wir jenseits der 50% Marktanteil haben, Marktanteil gewonnen, weil die B- und die C-Marke einfach zurückgestuft worden ist. Du wirst ja als A-Marke durchaus, du zahlst ja einen Teil der Zeche des Handels. Ja? Du finanzierst die Werbung, du finanzierst die POS-Aktivierung. Also so ganz verzichtbar ist es nicht, aber es ist grundsätzlich durchaus spannend. Vielleicht als Wrap-up, damit das nicht falsch rüberkommt. Natürlich sind wir auf der Suche oder natürlich sind wir bei der Evaluierung alternativer Vertriebskanäle. Bei Lebensmitteln sind wir natürlich auch, ich nenne jetzt einen davon, einfach bei Gurkel.at, bei Amazon spielt da keine Rolle, zumindest nicht in Österreich. Natürlich sind wir bei den klassischen Händlern, egal ob das jetzt ein DM ist oder ein Billa oder eine Spar, bei den Online-Shops dabei und schauen, wie wir hier Aktivitäten setzen. Ich sehe momentan keine wirklich sinnvolle Option, etwas aufzubauen, weil eben ich den Eindruck habe, dass die Konsumentinnen bei den Kategorien, die wir bedienen, immer noch tradierte Kaufverhalten an den Tag legen. Ja.
Also, lieber Andreas, ich habe in diesem Gespräch ganz viele Insights gewonnen. Vor allem ist mir klar geworden, dass Stakeholder-Management ein bisschen deine Philosophie ist, wie man ein Markenunternehmen führen muss heutzutage, weil es auf Networking ankommt. Und das geht schon im sich vernetzen mit den ganzen Stakeholdern im Markt los, seien es Kunden, seien es Partner, seien es Trendforscher, seien es technologisch Unternehmen, die an Innovationen arbeiten. Und dann im möglichst integrierten Dialog, ja, in der eigenen Organisation, da gemeinschaftlich was draus zu machen, Silos gar nicht mehr groß zu denken, sondern sehr, sehr stringent von der Marke her zu denken und dem, was der Kunde aus dieser Marke heraus eigentlich als nächstes braucht. Oder? Und wie ihr das offensichtlich ja bei Maresi recht unternehmerisch und konsequent umsetzen könnt, das finde ich sehr beeindruckend, weil ich da aus der eigenen Beratungspraxis wirklich auch viele Unternehmen kenne, die sich genau an dieser Agilisierung der Organisation intern so schwer tun. Ja, die Markenziele sind eigentlich recht klar, was man draußen als Marke bewirken möchte. Dieses, nennen wir es doch einfach mal, erwartungskonform überraschen, immer wieder.
Ja, ja.
Aber wie ich das intern organisieren muss, da stehen sie alle wirklich zum Teil an, ne, weil sie diese Silos nicht überwinden können.
Das Spezifikum in einer Karriere ist, dass ich halt in meiner Nestle-Zeit nicht nur Marketing und Sales gemacht habe, sondern auch für 3 Jahre dort den HR-Direktor gemacht habe. Mhm. Und da habe ich natürlich ganz, ganz viel gelernt über die Organisationen. Aber ich kann dir nur beipflichten, ja, die meisten Unternehmungen stehen sich selbst im Wege, beschäftigen sich zu viel mit sich selbst und vergessen dabei das externe Stakeholder-Management.
Das gehört ja, ich habe auch dieses Zusammenspiel im Dreieck mitgenommen als gutes Modell, das dann wahrscheinlich auch die Veränderungen, die in der Zukunft kommen, ganz bestimmt managen wird können. Habe ich auch interessant gefunden und lehrreich.
Gute Insights. Ja, das freut mich sehr, wenn ihr was mitgenommen habt. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit, im Brand Club hier dabei zu sein. Und ihr wisst, wenn immer es Diskussionen gibt oder philosophische Betrachtungen, bin ich gerne dabei. Es gibt einiges, was ich zu erzählen habe, was nicht in den 30 Minuten Platz gehabt hat. Vielen Dank auf jeden Fall für diese 30 Minuten. Hat mir viel Spaß gemacht.
Andreas, danke. Das nehmen wir doch einfach in eine unserer physischen Brand Club Events mit rein und besprechen das bei einem schönen Glas Wein in Wien.
Sehr gerne machen.
Sehr gute Idee.
An alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Wiederhören. Grüß euch.